Ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Eben in diesem Lied haben wir einen Psalmisten gehört, der die Erfahrung macht, dass Gott sich nicht hören lässt, dass Gott sich entzieht, ein schweigender Gott. Heute Morgen wollen wir aber von einem Gott hören, der sich uns in keiner anderen Weise so deutlich und klar gezeigt hat, wie in seinem Sohn Jesus Christus. Heute am dritten Fastensonntag, am dritten Sonntag in der Passionszeit vor Ostern, hören wir von Jesus, wie er mit seinen Jüngern in Richtung Jerusalem unterwegs ist. Es wird sein letzter Weg sein nach Jerusalem. Er ist in seinem Leben schon öfters dorthin gegangen. Aber dieser Weg bringt ihn ein letztes Mal an diesen Ort, wo er am Kreuz hingerichtet wird, sterben wird. Und was wird dann sein? Wie der heutige Sonntag Ukuli, wie wir eben schon gehört haben, mit dem Psalmwort sagt, Ukuli semper ad dominum, meine Augen sehen stets auf den Herrn, wollen wir heute Morgen auch auf diesen Herrn schauen, auf Jesus, ihn beobachten, hören, was er zu sagen hat, hören und sehen, wie er sich verhält den Menschen gegenüber, denen er begegnet. Ehrlich gesagt, muss ich vorwegschicken, ist diese Begegnung, die die Leute mit ihm in dieser Stelle haben, nicht wirklich einladend. Eigentlich sollen wir ja einladend sein, zu Jesus hinweisen, damit die Menschen ihn richtig kennenlernen. Aber hier habe ich, glaube ich, den Eindruck, dass er eher ausladend ist. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, dass ihr eingeladen worden seid und dann, ups, ist ein Fehler passiert, wird man auf einmal wieder ausgeladen. Keine gute Erfahrung. Wir werden vielleicht als Christen heute Morgen wieder an den Punkt zurückversetzt, wenn wir jetzt schon länger mit Jesus unterwegs sind, als wir zum ersten Mal gesagt haben, jetzt will ich es klar machen, festmachen. Ich möchte mein Leben verbindlich als Christ leben. Ich treffe jetzt eine klare Entscheidung. Ich weiß nicht, ob damals, wenn ihr zurückdenkt an diesen Punkt, jemand zu eurer Seite war, der euch begleitet hat. Und hat er euch ermutigt dazu, bei dieser Entscheidung? Hattet ihr einen Freund, eine Freundin, die vielleicht eher skeptisch war und sagte, pass lieber mal auf, sei vorsichtig. Wer weiß, wo du da hingerätst, worauf du dich da einlässt. Hören wir einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagt Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst, noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu ihm, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Soweit der Predigtext heute Morgen. Es gibt da diesen wunderbaren Choral. Ich kenne ihn aus meiner Zeit, wo ich noch zur katholischen Kirche gehörte, habe ihn dann auch in der evangelischen Kirche kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Nun singen wir wenig Choräle, aber vielleicht die Älteren unter uns. Mir nach, spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach. Ein wunderbares Lied, das eigentlich in sich schon alles erzählt, worum es heute Morgen Jesus geht, wenn er diesen jungen Männern begegnet, wenn er uns heute Morgen hier im Gottesdienst begegnet. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, damit er seine Bestimmung erfüllt, seine Mission. Dafür ist er auf diese Erde gekommen. Es geht auf den Höhepunkt zu, aber er merkt, es gibt noch so viel zu tun. Es muss noch so viel vorbereitet werden und die Zeit tickt, sie läuft und ich habe nicht mehr viel Zeit. In Kapitel 9, also in dem Kapitel, wo wir eben gelesen haben, wird beschrieben, dass er seine engsten Jünger nimmt, diese 12 in Gruppen, in Zweiergruppen aufteilt und sagt, so, jetzt geht hinaus in die Dörfer, geht nach Galiläa hinein und verkündet das Reich Gottes. Kurze Zeit später nach unserem Text nimmt er 6-mal die Zahl der Jünger, 72, und sagt ihnen noch einmal dasselbe. Jetzt geht auch ihr nach Galiläa und nach Judäa hinein, verkündet das Reich Gottes, erzählt von dem, was ich euch jetzt die letzten 3 Jahre gelehrt habe. Die Menschen sollen wissen, das Reich Gottes kommt. Es ist mitten unter ihnen. Und er gibt ihnen Vollmacht. Er hilft ihnen, Wunder und Zeichen zu tun, so wie er es ihnen vorgemacht hat. Heilungen geschehen. Prophetische Worte werden ausgesprochen, dass die Menschen verblüfft sind. Exorzismen werden ausgeübt. Und die Jünger sind verblüfft, als sie zurückkommen und es Jesus erzählen. Es ist also eine ganz spannende Zeit, aber es ist auch eine Zeit, wo die Uhr tickt und wo Jesus Menschen sucht, die ihm helfen, das Reich Gottes auszubreiten. In dieser Zeit trifft er dann auf diese 3 Männer. Wahrscheinlich sind es 3, die zu dieser Gruppe der 72 gehört haben, jedenfalls zu den Bewerbern der 72 Jünger, die auf ihn zukommen und wo es hier zu einem, wie soll ich sagen, einem Berufungsgespräch kommt. Ein Vorstellungsgespräch. Und es ist ganz interessant, wie wir Jesus hier beobachten, wie er mit den Leuten umgeht. Der erste Kandidat ist ein Freiwilliger, er ist ein Volontär. Er kommt aus eigenen Stücken, es ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise hören wir immer, dass Jesus ruft und dann antworten die Menschen auf Jesus. Hier ist es andersherum. Dieser junge Mann kommt auf Jesus zu. Und er sagt, Jesus, hier bin ich. Ich bin entschieden. Ich will dir folgen. Den Chorus hat er wahrscheinlich noch nicht gekannt. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Niemals zurück, nur nach vorne. Ja, so richtig motiviert. Und das Interessante ist, dieser junge Mann stellt keine Bedingungen. Jesus wartet einen Moment, ob in seinem Satz ein Komma kommt und dann dieses wichtige Wort, aber es kommt nicht. Keine Bedingungen. Toll. Ich will dir folgen, wohin du gehst, Jesus. Nun hat Jesus einen Vorteil uns gegenüber, glaube ich. Das ist der, dass er den Menschen tatsächlich ins Herz hineinschauen konnte. Dass er Motive tatsächlich heraussehen konnte. Und seine Reaktion verrät, dass die Motive scheinbar nicht nur rein und nicht nur edel waren, die sich in diesem jungen, euphorischen Mann da scheinbar zeigen. Verspricht sich der junge Mann vielleicht etwas, was diese Jüngerschaft gar nicht hergeben wird, was dieses Christsein überhaupt nicht leisten kann? Sucht er Abenteuer? Sucht er Spekulatives? Sucht er Spektakuläres? Vielleicht Ansehen? Vielleicht möchte er profitieren von den Fertigkeiten Jesu, nachher selber Exorzist zu werden. Das ist schon auch eine erträgliche, zumindest Nebenbeschäftigung. Damit kann man Geld verdienen. Was steckt dahinter? Wir wissen es nicht, es wird nicht offengelegt, aber die Antwort Jesu zeigt, dass der Grund, dass er sich Jesus zur Verfügung stellt, ein fragwürdiger ist. Einerseits müsste Jesus ja doch froh sein, dass sich überhaupt Freiwillige melden für seine Mission. Er sucht doch jetzt händeringend nach Leuten. Jetzt muss es verkündigt werden. Jetzt braucht er sie. Und andererseits leistet er sich hier den Luxus, wählerisch zu sein. Genau hinzuschauen, zu hinterfragen. Er rät dem jungen Mann, überleg mal wirklich, was das bedeutet. Überschlag mal die Kosten. Ob du wirklich bereit bist, mir zu folgen. Und dann dieser interessante Satz, den wir ja, denke ich, eh kennen, mit den Vögeln und den Füchsen. Und Jesus ihm sagt, ich bin hier der Anführer, der diese Gruppe leitet. Ich bin der Lehrer, der Rabbi. Und ich habe es noch nicht mal so gut wie die Tiere im Wald. Die haben wenigstens eine Schlafstätte, die ihnen gehört. Ich habe noch nicht mal das. Ich habe nichts. Jesus lebt in dieser Weise asketischer wie jemand, der sich ins Kloster zurückgezogen hat. Ihm gehört nichts. Bist du bereit, mir in dieser Weise nachzufolgen, dein jetziges Leben einzutauschen in solch eine Situation? Wir wissen jetzt nicht, ob der Jünger nochmal nachgedacht hat und gesagt hat, naja, trotzdem. Oder ob er gesagt hat, jetzt weiß ich nicht, ob ich glaube, ich überlege mir da, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. Wir wissen es nicht, es bleibt offen. Und so geht diese Frage an uns weiter. Stellen wir uns diese Frage. Warum wollen wir Jesus folgen? Warum folgst du Jesus? Weil wir unsere Schuld vor Gott loswerden? Ein sinnvolles und erfülltes Leben führen und einmal beim ewigen Leben in Gottes Reich dabei sein wollen? Und weil Jesus der einzige Weg zu diesem Ziel ist? Und dieses Ziel in der Tat jeden Preis und jedes Opfer wert ist? Ist es das? Ist es etwas anderes? Schauen wir uns den zweiten Aspiranten an. Jesus spricht ihn an. Und er ist bereit, Jesus zu folgen. Jetzt kommt aber das Komma und das Aber. Er hat ein kleines Handicap. Etwas hindert ihn, gleich loszurennen und Ja zu sagen. Die Kommentatoren dieses Textes erklären es in der Weise, dass das, was er vorgibt, jetzt nicht etwas ist, was aktuell da ist. Ja, er möchte seinen Vater beerdigen. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass es darum geht, der Vater ist gerade gestorben und die Beerdigung steht an, sondern die Situation ist die, der Vater lebt noch, die Mutter lebt auch noch. Und er möchte erstmal noch so lange zu Hause bleiben, bis diese Sache geklärt ist, denn von zu Hause bekommt er kein Go, kein grünes Licht. Dort wird er eigentlich zurückgepfiffen. Ob er der Mutter das Herz bricht, ob der Vater sagt, dann brauchst du deine Füße nicht mehr unter meinen Tisch zu stellen. Er hat hier ein Problem. Er bittet um Nachsicht. Gibt es diese Geschichten auch in unserem Leben? Ich glaube schon. Es gibt durchweg Eltern, die sich mit den neuen Wegen ihrer Kinder nicht abfinden wollen und auf die Bremse steigen, anfangen Druck zu machen. Wenn das Kind zum Beispiel zu fromm wird und in die Mission gehen will, anstatt in der Nähe zu bleiben und in der Sicherheit. Sie akzeptieren es nicht, wenn ihr Kind den Schwerpunkt des Berufes auf das Dienen legt, anstatt auf das Verdienen. Und das Ganze wird manchmal auch, wenn es fromme Eltern sind, noch fromm begründet. Man argumentiert mit dem fünften Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Alles schon geschehen und wiederholt sich immer wieder. Natürlich hat Jesus dieses und alle Gebote Gottes auch hochgehalten. Ganz sicherlich. Du sollst Vater und Mutter ehren, ganz klar. Aber im Ernstfall fordert er hier trotzdem eine klare Entscheidung, wo er so formuliert: Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Punkt. Auch hier stellt er ganz klar die Nachfolge an erste Stelle. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Was will Jesus mit dieser schroffen, groben, pietätslosen Aussage uns weiter sagen? Nun, die Trauerbräuche im Nahen Osten waren nicht das, was wir so unter einem Begräbnis normalerweise verstehen. Man hat nicht dezent getrauert, sondern man hat seine Kleider zerrissen und losgebrüllt, unterstützt von Flötenspielern und Klageweibern, die da rumgekreicht haben. Und Paulus fordert in der Bibel auf, dass die Christen in dieser Weise nicht trauern sollen. Sie sollen nicht ohne Hoffnung trauern. Wer mit Christus lebt, der hat das ewige Leben, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, sagt Jesus. Das ist die Hoffnung, die uns treibt. Das ist das, was uns hält im Leben und auch im Sterben als Jünger Jesu. Und wer ohne ihn lebt, der ist jetzt schon zu Lebzeiten tot. Der größte Dienst, den wir Menschen erweisen können, die wir lieben, ist nicht der, dass wir ihnen Blumen aufs Grab legen. Der größte Dienst ist der, dass wir ihnen vom Reich Gottes erzählen. Nicht, dass wir uns mit einem schönen Begräbnis von unseren Lieben verabschieden, ist wichtig, sondern dass wir uns mit ihnen in der Ewigkeit wiedersehen. Es geht also darum, dass wir die richtigen Prioritäten als Christen setzen. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und Jesus möchte nicht nur ein Bereich aus meinem Leben sein, sondern das Wichtigste. Kommen wir zu dem dritten und letzten Mann heute Morgen. Er ist bereit, Jesus nachzufolgen, aber er bittet um Aufschub, weil er sich von seiner Familie verabschieden will. Nun müssen wir uns das so vorstellen mit diesem Verabschieden. Das ist nicht so, dass man sich nur mal kurz umarmt, seinen Bündel über den Rücken wirft und dann in die weite Welt zieht. Das kann sich durchaus etwas länger ziehen. Es gibt da eine wunderbare Geschichte, wo wir auch eine Berufung erzählt bekommen im Alten Testament. Elia, der von Gott beauftragt worden ist, einen Nachfolger zu finden. Und er findet den Elisha und er wirft seinen Mantel über den Elisha zum Zeichen, du sollst mein Nachfolger, mein Jünger sein, meine Stelle später mal einnehmen. Und dann sagt Elia dieses Wunderbare, ja, mache ich gerne, super, aber lass mich gerade noch von meinen Eltern verabschieden. Und wie sieht das aus? Naja, da wird der Heuwagen, den er hat, zerkleinert, da werden die Ochsen geschlachtet, die den Wagen gezogen haben, da wird ein riesengroßes Fest, eine Verabschiedungsparty gefeiert und Elia lässt das auch zu. Hat kein Problem damit, Elisha wird dann noch lange genug von der Familie getrennt sein. So ähnlich müssen wir das uns vorstellen, dass es also nicht nur ein kurzer Abschied ist, sondern da steckt schon ein bisschen mehr drin in dieser Verabschiedung. Auf der anderen Seite könnten wir diese Situation auch vielleicht in unserer Zeit so deuten, indem wir uns in einen Arbeitgeber hineinversetzen. Stellt euch vor, ihr habt ein Geschäft und ihr stellt jemanden ein. Und der erste Wunsch, den die betreffende Person dann äußert an dich, ist, Chef, könnte ich vielleicht am Anfang eine Woche Urlaub haben? Ich würde euch das nicht empfehlen zu machen. Ich meine, es gibt natürlich Notsituationen, wo sowas mal wichtig ist. Aber wenn ich eine Stelle suche, eine Stelle gefunden habe, dann ist das nicht der erste Wunsch, den ich äußern sollte und sage, du Chef, bevor ich jetzt mal anfange zu haben, könnte ich schnell mal eine Woche Urlaub haben. So ähnlich kann man das, glaube ich, hier mit dieser Situation vergleichen. Der Abschied fällt ihm, diesem jungen Mann, schwer. Irgendwas hält ihn noch so ein Stück. Er möchte sich von dieser alten Welt eigentlich ja, noch verabschieden. Es hängt ihm noch hintendran, hinterher. Und deshalb sagt Jesus dieses ganz harte Wort, was wir vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen. Du bist ungeeignet für das Reich Gottes. Er sagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wer noch so viel Arbeit hat mit der alten Welt, um sich da zu verabschieden, vergess es. Dann bist du scheinbar noch nicht so weit. Wer beim Pflügen mit den Ochsen oder einem motorisierten Einachser nicht auf die Spur achtet, anfasst, nach vorne schaut und das Ganze geradlinig angeht, sondern sich sehnsüchtig noch nach Frühstück umdreht, der kriegt nur krumme Furchen in seinem Leben. Oder ihm springt die ganze Kiste aus dem Acker heraus. Oder, wie die Sprache der Volksbibel es formuliert, wer beim Mopedfahren nach hinten sieht, knallt gegen den Baum. So kann man es auch auf den Punkt bringen. Wer Christ wird, beginnt ein ganz neues Leben. Früher hat man sich nach eigenen Wünschen und Vorstellungen orientiert, entschieden. Jetzt zählt der Wille Gottes. Früher war man vom Egoismus getrieben. Jetzt geht es um die Liebe zum Nächsten. Früher hat man sich selbst ganz okay gefunden. Bin gar nicht so schlecht, habe noch niemanden ermordet und so weiter, das kennen wir alle. Jetzt lebt man von der Vergebung, von der Versöhnung. Christ zu werden beginnt mit einer klaren Umkehr, einer Umdrehung um 180 Grad, wenn es ideal ist. Auf jeden Fall drehen wir uns um in die andere Richtung. Und damit hat man sich eigentlich entschlossen, mit dem alten Leben zu brechen, aufzuhören. Und nicht damit, dass man sich noch einmal wehmütig nach dem Alten umdreht. So ähnlich wie wir das vor einigen Wochen wieder erfahren haben, wenn die Narren und Narrinnen lesen, wie man das im Rheinland sagt, ich weiß nicht, wie man das hier in Graz ausgedrückt wird, also die Fans der Faschingszeit, und Fasernacht und Karneval und wie man das nennt, wenn sie der Welt, die jetzt bald hinter ihnen liegt, noch einmal die Chance geben wollen, so richtig aufzublühen und die Sau rauszulassen, weil jetzt ja nach früherer Tradition die Fastenzeit anbricht. Das ist es nicht, überhaupt nicht. Das ist nicht Bekehrung. Wenn wir von einem Fest reden, dann gibt es eigentlich nur ein Fest im Neuen Testament und das ist das, was erwähnt wird, wo die Engel tanzen. Die Engel tanzen, weil ein Sünder zur Buße gefunden hat, weil einer kapiert hat, wenn ich Jesus folge, dann ganz. Ganz oder gar nicht. Wir sollen uns ohne Zögern vom alten Leben abwenden. Das neue Ziel in den Blick nehmen und Jesus nachfolgen. Wer das aufschieben will oder nicht bereit ist, mit Jesus ganze Sache zu machen, der ist, wie Jesus an dieser Stelle sagt, für das Reich Gottes nicht geeignet. Ich fasse also zusammen. Einer meldet sich als Jünger, hat aber falsche Erwartungen. Einer ist berufen, sucht aber Ausflüchte. Und noch ein Freiwilliger, der aber gleich Bedingungen stellt. Jesus sucht aber Menschen, die jetzt und hier und ganz mit ihm leben. Lassen wir uns von niemandem davon abhalten, Jesus ganz zu folgen. Amen.